Kurz bevor ich in mein Berufsleben gestartet bin, habe ich was getan, was man so irgendwie von allem, was ich gehört hatte oder so, mal getan haben muss, noch so vielleicht vorm Anfang zu arbeiten, so während dem Studium. Ich hatte ein paar Tage Zeit, alle anderen aus meinem Studium hatten irgendwie ein Blog-Seminar, für das ich mich nicht angemeldet hatte, und das Wetter war schön und irgendwie das Geld knapp. Und ich hatte eigentlich Bock, aber wegzufahren und wollte eigentlich an den Strand. Und habe mir gedacht, okay, der beste Weg ist einfach, ich stelle mich jetzt an die Straße, pack für 3 Tage ein, nehme einen Schlafsack mit und gehe trampen. Das war insgesamt ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ich wurde sehr unkompliziert und schnell von vielen Leuten mitgenommen und es waren echt ein paar schöne Tage. Mein Ziel war es, von Marburg bis hoch an die Küste zu kommen. Nord- oder Ostsee, völlig egal. Ich war dann irgendwie so bei Flensburg irgendwann. Dann hat mich noch jemand mit da an den Strand mitgenommen. So. Und ich hatte ein paar schöne Tage da am Strand. Aber was mir im Gedächtnis geblieben ist, mit vor allem war eine Begegnung mit einem der Autofahrer. Sogar dem ersten, der mich mitgenommen hat. Wo ich gemerkt habe, boah, was meine Weltanschauung ist oder das, was mich prägt, unfassbar viel damit zu tun hat, wie ich mein Berufsleben gestalten werde und wie ich meinen Job angehen werde und wie ich irgendwie in meinem Beruf sein werde. Der Mann war Versicherungsmakler, und es wird jetzt kein Versicherungsmakler-Bashing, also keine Angst, er war halt zufällig Versicherungsmakler, und er hat mir davon erzählt, wie er so seinen Job macht und dass er einfach irgendwie nach der mittleren Reife gesagt hat, was ist die ideale Kombi aus möglichst wenig Verantwortung und möglichst viel Kohle. Und zur Not irgendwie, wenn du auch noch Leute verarschen kannst dabei, ist auch nicht schlimm so. Da war er irgendwie flexibel, sage ich mal, in seinen Werten. Und ist dann eben diesen Weg gegangen. Und längst nicht jeder Versicherungsmakler macht das so, das ist mir völlig klar. Aber er hat eben sehr stolz davon geredet, dass er das so machen kann. Und dass er auch mal gerne den Türken für ihre Dönerbuden Versicherungen verkauft, die sie nie brauchen werden, aber die kann man am besten übers Ohr hauen und so. Und hat mir davon erzählt, dass es ihm halt darum ging, viel Kohle zu verdienen und Geld zu machen, damit er sich dann teure Urlaube leisten kann und irgendwie im Sommer in irgendwelche Skigebiete fliegen kann, die eigentlich eine einzige Sauftour sind, und dass das wahre Leben ist. Und ich fand es so witzig, weil er hat mich in dem Moment in seinem Sportwagen mitgenommen. Und für mich hat sich so dieses, oh, ich gehe jetzt ohne Plan los und trampen und mal gucken, was der Tag bringt, so, das hat sich für mich so nach Leben angefühlt und so nach, ja, so, da fühle ich mich lebendig und da fühle ich mich gut. Und er erzählt mir so einfach von seinem Alternativentwurf. Er arbeitet, damit er sich das, wo er sich lebendig fühlen kann, leisten kann. Und das sind halt die teuren Dinge, bei denen man irgendwie den teuren Alkohol trinkt und keine Ahnung was. Und hat mir von dieser rein materiellen Welt erzählt, so. Und ich musste daran denken in der Vorbereitung der Predigt, weil wir so grundverschiedene Ansichten und Ansätze hatten, wenn wir darüber nachdenken, was heißt es irgendwie, durchs Leben zu gehen, und speziell auch in Bezug auf Arbeit und auf Job. Es ist jetzt ja keine Selbstverständlichkeit oder nicht ganz einfach, über dieses Thema zu reden, Glaube und Beruf. Ich selber bin erst Berufseinsteiger. Die allermeisten von euch sind mir Jahre voraus, was ihr irgendwie an Erfahrung mitbringt und auch an Wissen, wie kompliziert es sein kann, Entscheidungen treffen zu müssen und irgendwie Kollegen zu haben, mit denen man nicht klarkommt. Das kenne ich natürlich nicht. Und keine Ahnung, was alles. Aber ihr habt mir da viel voraus. Aber ich möchte ein paar Aspekte anreißen von dem, was ich einfach glaube, was wir theologisch sagen können und was wir sagen können, wenn wir uns damit beschäftigen, was heißt das, ganz mit Gott zu leben und dann eben auch in meinem Berufsalltag. Und ich freue mich darauf, dann später mit Gunther Eggers auch darüber reden zu können und so ein bisschen ins Gespräch darüber zu kommen. Und das hat Reinhard vorhin auch schon gesagt, und ich möchte es nochmal betonen, es geht nicht darum, dass wir jetzt hier von hier vorne euch erzählen, so wird's gemacht, liebe Freunde, sondern wir wollen anfangen, dieses Thema anzureißen, ins Gespräch darüber zu kommen. Aber wichtig ist, dass du mitdenkst und dass du dir überlegst, wo stehe ich da denn gerade? Habe ich überhaupt schon mal drüber nachgedacht? Oder wäre es mal gut, anfangen, mich damit zu beschäftigen? Wir hatten ja im Vorfeld so eine kleine Umfrage. Georg, vielleicht kannst du mal die erste Folie einblenden. Und die Umfrage war ganz spannend. Einige haben mitgemacht. Und da waren so Fragen wie denkst du denn, dass man Glaube und Beruf Job zusammendenken könnte. So, was sind so mögliche Wege? Ja? Und einer davon war zum Beispiel, ich glaube, dass einfach indem ich mein Bestes in meinem Beruf gebe, dass ich damit Gott ehre. Magst du mal gerade weiterklicken? Ja, das ist ein bisschen schwierig zu lesen, aber es macht nichts. Also Gott ehren, indem ich mein Bestes gebe. Das haben die allermeisten, die an der Umfrage teilgenommen haben, gesagt. Das ist die Hauptart und Weise sozusagen, wie ich mit Gott in meinem Berufsleben bin und lebe. Dicht gefolgt von der Antwort, nach bestimmten Werten zu leben. Also irgendwie mein Glaube informiert mich oder prägt mich mit bestimmten Werten, die ich dann auch mit an den Arbeitsplatz nehme und dort versuche zu leben und umzusetzen. Es gab dann noch andere mögliche Antworten, die so im Mittelfeld waren, dass ich für eine positive Atmosphäre sorge, dass ich mich mit meinen Gaben entfalten und ausleben kann, dass ich mich durch meinen Job für soziale Gerechtigkeit und Frieden einsetze und das fördere. Und auf dem letzten Platz, in Anführungsstrichen, das ist auch einfach jetzt mal nur als Wahrnehmung gedacht, war, ich lese es vor, das Kreuz verdeckt die Sicht, dass man zum Glauben oder zum Gottesdienst einlädt, also dass man seine Kollegen mal mitnimmt oder ihnen davon erzählt, oder, und das fand ich sehr spannend, dass man durch seinen Job Geld verdient, um es dann an anderer Stelle für was Gutes einzusetzen oder so. Ja, die Bill Gates-Schiene. Ich hätte gedacht, dass das zum Beispiel ein Aspekt ist, der sehr, sehr viel häufiger kommt. Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade so ein bisschen mitgedacht hast, wo würdest du so deinen Haken setzen oder was würdest du antworten? Es gibt da, glaube ich, kein richtig und kein falsch. Es geht uns jetzt nicht darum zu sagen, das wäre eigentlich die richtige Antwort gewesen, und drei haben leider das Falsche angekreuzt. Sondern das sind alles legitime und mögliche und biblisch fundierte Arten und Weisen, wie man Glaube und Job zusammendenken kann. Ich glaube, problematisch wird es sogar eher, wenn man nur eine Sache davon als die einzig gültige oder wahre erklärt. Also das sind alles verschiedene Aspekte, wie wir den Weg da gehen können. Die Hälfte hat angegeben, manchmal denke ich darüber nach, was mein Glaube für mein Arbeitsleben bedeutet. Ein paar denken noch öfter darüber nach, manche wenige täglich. Ich glaube, haben wir das sogar als nächste Folie? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das war auch spannend. Spielt es für meine Arbeit überhaupt eine Rolle, dass ich Christ bin? Ja, ich glaube, eine Person war das Blaue, dass es keine Rolle spielt. 50% ab und zu, 33% eine entscheidende, 11% kaum oder nur ab und zu eine Rolle. Einfach mal so als Wahrnehmung. Ich glaube, das zeigt, dass es zumindest ein Thema ist und dass es wert ist, sich damit auseinanderzusetzen. Gerade wenn wir uns in dieser Predigtreihe damit beschäftigen, wie können wir denn mit Gott leben in unserem ganzen Leben? Und der Grund, warum wir uns dann heute Gedanken zu diesem Thema machen, ist nicht nur, weil Arbeit, so wie Reinhard es gesagt hat, einfach ein großer Teil unseres Terminkalenders ist und wir dann bei dem Thema, wie wir eben ganz mit Gott leben, natürlich auch darauf kommen müssen, einfach weil es zufällig ein großer Bereich in unserem Leben ist und wir viele Stunden damit verbringen, sondern der Grund ist noch ein anderer, viel tieferer. Können wir ausmachen? Und zwar arbeiten und einer Beschäftigung nachzugehen, das hat auf einem ganz, ganz tiefen Level etwas mit dem zu tun, was es bedeutet, Mensch zu sein. Würde ich theologisch sagen. Also, es geht um mehr als nur, dass wir halt Kohle brauchen, um davon leben, unsere Familien ernähren zu können oder die Miete zu bezahlen. Und wenn wir heute von Arbeiten reden oder ich jetzt dann von Arbeiten rede, dann bitte hört nicht nur dein Job, bei dem du angestellt bist, im strengen Sinne, sondern in Klammern meint es auch die ganzen anderen Tätigkeiten, denen du in deinem Leben vielleicht nachgehst. Ob das freiwilliges Putzen beim Nachbarn ist oder Mama sein zu Hause. Es geht nicht darum, irgendwie jetzt den Fokus nur scharf zu stellen auf die Berufswelt, sondern es geht darum, dass es was ganz tief Menschliches ist, etwas tun zu wollen, sich als wirksam erleben zu wollen, sich als arbeitend wahrnehmen zu wollen. Und Arbeit hat, christlich verstanden, eine sehr, sehr hohe Würde, ihre ganz eigene Würde. Warum? Es gibt Weltanschauungen und Philosophien, bei den Griechen früher war das zum Beispiel so, da war Arbeit so das Necessary Evil, so das Man muss es halt machen. Es gehört halt auch zum Leben, es ist aber eigentlich ärgerlich. Lieber würden wir doch alle nicht arbeiten. Christlich verstanden könnten wir das so nicht unterschreiben. Warum? Wenn wir uns die ersten Seiten der Bibel angucken, dann fängt es mit einem Arbeitsprotokoll von Gott an. Auf den ersten Seiten der Bibel erfahren wir von einem Gott, der arbeitet, der sogar eine Arbeitswoche hat. Ja, wir lesen von 7 Tagen, von einem bestimmten Rhythmus, an 6 Tagen arbeitet er, am 7. ruht er. Und es ist einer, der sich nicht schade ist, sich die Hände schmutzig zu machen, sondern im Gegenteil sogar. Im 2. Kapitel der Bibel lesen wir, dass Gott selbst sich die Hände so richtig schmutzig macht und in den Erdboden reinfasst und daraus den Menschen formt. Mal ganz unabhängig davon, wie das alles wirklich abgelaufen ist, ich finde es als Bild wahnsinnig schön und berührend. Wir haben einen Gott, der sich nicht zu schade ist, sich die Hände schmutzig zu machen. Und dann später im Neuen Testament, als Gott in Jesus irgendwie Person wird und Mensch wird und sich ein Gesicht gibt, anfassbar macht, da kommt er auch als einer, der einen Job hat. In seinem Fall Zimmermann. Gott ist kein Gott, der sich zu schade ist zum Arbeiten. Und sogar noch mehr, beim Schöpfungsauftrag macht er nicht nur irgendwie eine Welt, die er dann wie eine Uhr aufzieht und die dann weiterläuft, sondern die Bibel betont immer und immer wieder, dass Gott kontinuierlich dabei ist, seine Schöpfung fortzuführen. Und jetzt kommt der Clou, was hat es nämlich mit uns zu tun? Wie er das macht, er macht Menschen, denen er sagt, Leute, ihr seid jetzt meine Vize-Schöpfer. Ihr seid die, die an meiner Stelle und in meinem Auftrag dieses Werk weiterführen, diese Welt weiter voranbringen, Co-Schöpfer seid, Mitschöpfer seid, die ihr genauso wie ich Ordnung dahin bringt, wo Chaos war. Weil wie macht Gott am Anfang seine Welt? Er gibt dem, was formlos ist, eine Form. Er weist den Dingen seinen Platz zu. Er macht dem Leben Raum. Er macht erst die Landmassen und dann setzt er dort die Tiere rein. Dann macht er den Himmel. Dann gibt es dort dafür die Vögel. Dann macht er das Wasser und dort die Fische. Er macht für den Menschen einen Garten, in dem er leben kann. Und er sagt, die Welt ist nicht ein fertiges Ding, sondern auf Entwicklung und auf Entfaltung angelegt. Und ihr, Freunde, ihr sollt Biologen werden, die das irgendwie erforschen und rausfinden, was alles möglich ist, und Ingenieure, die das dann irgendwie zu verrückten Maschinen machen, weil ihr versteht, welche Mechanismen ich hier überall versteckt habe. Und dann hat er irgendwie Kaffeesträucher gemacht und Bohnen und sich gedacht, mal gucken, ob sie rausfinden, wie man das schmackhaft macht. Die Welt ist so angelegt, dass wir experimentieren und forschen und uns austoben dürfen. Und es ist von Anfang an als Teil vom Paradies ist Arbeit angelegt. Arbeit ist nicht das, was nach dem Sündenfall oder sowas jetzt kommt, sondern Arbeit ist von vornherein etwas zutiefst Menschliches, etwas, was zu unserem Leben dazugehört, dass wir Dinge in Ordnung bringen, strukturieren, entfalten wollen. Der Untertitel von einem Buch, das sich sehr ausführlich damit beschäftigt, trifft es, finde ich, ganz gut. Connecting your work to God's plan for the world. Ich glaube, wir sind herausgefordert, unsere Arbeit, unsere Tätigkeit zu beziehen und in Verbindung zu bringen mit dem, wie Gott in dieser Welt handelt und aktiv ist. Und damit ist auch klar, wir können vom Glauben her verstanden nicht unterscheiden zwischen Menschen mit Berufen, die irgendwie akademischen Grad und jahrelanges Spezialtraining durchlaufen haben, und Leuten, die irgendwie Jobs haben, die vielleicht nur eine kurze Ausbildung, wenn überhaupt, verlangen. Ich glaube, da tickt der Großteil der Menschen in unserer Gesellschaft, in Hamburg auch, sehr anders. Ja? Ganz ehrlich, du sitzt irgendwie irgendwo in der Kneipe und das Gespräch kommt auf die Arbeit, dann ist es nicht das Gleiche, die Reaktionen, wenn man erzählt, dass man Regale bei Rewe einräumt oder Projektmanager in einer NGO ist. Und eigentlich können wir da nicht mitmachen. Weil, wie gesagt, die Bibel behauptet immer wieder, dass Gott die ganze Welt versorgt. Dass er derjenige da ist, der dafür sorgt, dass wir Essen auf dem Teller haben, dass unsere Gesellschaften funktionieren und zum Beispiel Städte sicher sind, ist so ein Wort in Sprüchen, dass Menschen gesund werden und so weiter. Gleichzeitig setzt sich aber ja keiner von uns irgendwie an den Tisch vor den leeren Teller, betet und hofft irgendwie ganz fromm und dann fällt irgendwie der Krok oder das Fischbrötchen vom Himmel einfach so hin. Sondern die Art und Weise, wie Gott diese Welt gestaltet und formt und uns versorgt, ist durch den Bäcker, der irgendwie Brot backt, und den Truckfahrer, der die Rohlinge bis zur Bäckerei bringt und der Verkäufer, der es uns dann in die Tüte steckt und mitgibt. Darum gehört es auch tatsächlich dazu, wie es auch einige angekreuzt haben oder angegeben haben, wie sie es auch empfinden, dass du schon als Christ in deinem Beruf lebst oder dass das was mit deinem Glauben zu tun hat, wenn du dein Bestes gibst, wenn du in deinem Job gut wirst. Es ist ein Weg, wie du Gott in deinem Umfeld ehren kannst. Macht es einen Unterschied, dass der Truckfahrer Christ ist? Es gibt keine anderen Straßenregeln für ihn oder als Pilot. Es gibt keine christliche Art und Weise, wie du ein Flugzeug landen kannst. Aber, das gilt nicht nur für Christen, aber auch besonders, glaube ich, für Christen, lerne ein Flugzeug richtig, richtig gut zu landen. Auf die Weise zeigst du, dass du verstanden hast, dass irgendwie das, was du tust, einen Unterschied macht in dieser Welt. Gestern Abend sind wir von einer Tagung aus Marburg zurückgefahren nach Hamburg und ein 13-jähriger Junge hatte irgendwie den falschen Zug genommen und saß so bei uns im Abteil und irgendwann ist ihm aufgefallen, dass Kassel nicht Bonn ist und dass er irgendwie gerade in der falschen Richtung unterwegs ist. Dann musste das natürlich geklärt werden, seine Verwandten, zu denen er unterwegs war, mussten informiert werden und ein neuer Zug rausgesucht, das war aber schon spät, das war nicht ganz so einfach. Und natürlich mussten wir dann auch mit der Schaffnerin reden, die das dann irgendwie klären musste und dafür sorgen musste, dass er irgendwie sicher ankommt. Und ich irgendwie habe heute Morgen so nochmal drüber nachgedacht, gibt es eine christliche Art und Weise, Schaffner zu sein? Ich glaube nicht. Ich glaube, christlich ist überhaupt ein ganz blödes Adjektiv. Aber macht es einen Unterschied, ob du als Christ Schaffner bist? Und wie reagierst du dann in solchen Situationen? Wie gehst du damit um? Wie begegnest du deinen Mitmenschen, den anderen Leuten? Lerne das Handwerk deines Berufes und werde gut darin als Christ. Und das Geniale ist, dass du das machen kannst, frei von so einem Performance-Druck. Warum? Weil, und das ist der letzte Aspekt, den ich jetzt mal nur so anreißen will, weil deine Identität als Christ nicht davon abhängt, wie gut du performst und wie gut du arbeitest. Und gerade das befreit uns aber, glaube ich, dazu, richtig gute Arbeit leisten zu können. Du musst nicht arbeiten, um dich selbst zu beweisen. Das ist, glaube ich, die Basis, in der es auch in den ersten zwei Predigten vor allem ging. Die Grundlage für dein Leben und für deine Identität ist nicht das, was du dir selbst erarbeitest, sondern pures Geschenk von Gott. Du kannst noch so erfolgreich sein und noch so viel bewegen und noch so viel Status sammeln. Wenn du deine Identität um deine Arbeit herum, um das, wofür du bezahlt wirst, aufbaust, dann wird dir das vermutlich irgendwann gehörig um die Ohren fliegen. Spätestens, wenn du in Rente gehst und überhaupt nicht mehr weißt, wer du bist, weil du nicht mehr deinen Job tust. Und wenn du die Frage, wie du performst, wie gut du arbeitest, mit deinem Wert verknüpfst, dann knüpfst du deinen Wert an etwas, was sehr, sehr zerbrechlich ist. Und letztendlich an deine eigene Leistung und an deine eigene Arbeitsfähigkeit. Und die gute Nachricht an der Stelle lautet ganz schlicht vom Evangelium her, dass Gott dich liebt, bevor du auch nur einen Finger rührst. Und dass er dich mit sehr gut bewertet und dass er für dich schwärmt, unabhängig von deiner Performance. Und ich glaube, dass wenn wir diese Liebe erfahren, sich ganz viele Dinge in unserem Leben neu sortieren, dass wir dann die Freiheit bekommen, unser Bestes zu geben. Wir können dann so richtig für die Arbeit arbeiten, weil wir nicht mehr für uns arbeiten und unseren sozialen Status und unsere Sicherheit arbeiten müssen. Wir können dann unser Arbeiten verstehen als einen Dienst an der Gesellschaft, an den Menschen um uns herum, als letztendlich eine Umsetzung von dem, was wir als Christen Nächstenliebe nennen. Indem du deinen Job an deiner Stelle in der Gesellschaft wirklich gut machst. Und natürlich gibt es dann noch tausend andere Wege, wie du da einen Unterschied machst, ja, wie du deine Kollegen siehst, nicht als Konkurrenten, sondern auch als von Gott geliebte Menschen. Aber ich behaupte, dass das alles vor allem dann geht, wenn du weißt, du bist nicht der Banker, der Ingenieur, der was auch immer, der Pastor, sondern du bist erstmal von Gott geliebt und von ihm angenommen und gerade das befähigt und befreit dich dazu, Vollgas zu geben, weil dein Wert nicht daran hängen wird. Ich möchte die wenigen Aspekte, die jetzt nur mal so ein paar Schlaglichter drauf geworfen wurden, zusammenfassen. Arbeiten hat christlich verstanden eine ganz eigene Würde und ist nicht irgendwie ein Ausrutscher oder Bäbe oder das, was wir halt leider tun müssen, um zu überleben, sondern es gehört ganz tief zum Menschsein dazu und ist ein wundervoller Teil. Wir dürfen Gestalter sein, wir dürfen Dinge bewegen, ordnen, uns für diese Welt einsetzen. Zweitens, deine Identität muss nicht an deiner Arbeit hängen, sondern wenn sie woanders verankert ist, dann gibt es dir den Freiraum, deine Arbeit frei von diesem Druck, der sonst darauf liegt, zu machen. Und drittens, als Christen können wir nicht mitmachen beim Abwerten von Jobs oder beim Herunterschauen auf Leute, die vielleicht einen Job haben, der nicht 10 Jahre Ausbildung und Studium und Training braucht, der vielleicht in der Gesellschaft weniger prestigeträchtig ist. Und das heißt nicht, dass wir nicht Leute fördern wollen, aber du kannst als Bäcker genauso Gott dienen wie als Professor oder als Systemadministrator. Und damit sind wir schon beim Stichwort, beim Systemadministrator. Gunther möchte ich mal nach vorne bitten. Könnt ihr das Mikro haben? Dankeschön. Ist schon an? Jawohl, sehr gut. Hallo Gunther, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist.
Moin, moin, danke.
Du warst ja schon mal öfter hier. Vielleicht kannst du ein paar einleitende Worte zu dir sagen, wo du wohnst, was dich mit der Gemeinde verbindet. Genau, viele werden dich kennen, aber vielleicht nicht alle. Erzähl doch ganz kurz in 1-2 Sätzen, wer du bist.
Ja, mich verbindet einiges mit dieser Gemeinde hier. Ich war die letzten, wie viele Jahre waren es denn? 6 oder 7 oder 8 Jahre oder so gehörte ich hier zur Ortsgemeinde Jesus Friends in Eimsbüttel. Den Jesus Friends bin ich erhalten geblieben, dem Standort hier nicht. Wir wohnen seit 5 Jahren in Wilhelmsburg und seit Anfang diesen Jahres bin ich auch Teil der Ortsgemeinde in Wilhelmsburg. Und ja, ansonsten, was soll ich noch zu mir sagen?
Was du machst, darauf kommen wir gleich.
Ja, deswegen.
Aber das kannst du eigentlich auch jetzt gleich erzählen. So. Also das Thema ist ja Berufe, so womit verdienst du jetzt gerade deine Brötchen?
Ja, nicht als Systemadministrator, aber als IT-Berater. Ich arbeite für eine. Ja, das wusste ich. Sorry. Das war mir klar.
Aber als IT-Berater. Nee. Okay, danke.
Ja, ich arbeite für eine Softwarefirma und unterstütze unsere Kunden dabei, die Software, die wir anbieten, in die Praxis umzusetzen, im Unternehmen einzuführen, so die ersten Schritte damit zu gehen, den Leuten Hilfestellung zu geben, selbst damit umgehen zu können und so weiter. Und das Ganze, ja, deutschlandweit, jetzt im Herbst zum Glück mehr auf Norddeutschland beschränkt.
Ja, das heißt, genau. Du reist viel herum und sagst den Leuten, wie sie ihre WLAN-Router einrichten können.
Ja, ich reise viel herum und sag den Leuten, wie sie ihre JEDOX-Software einrichten können.
Okay, alles
können.
Klar, schön.
Aber für dich gerne auch WLAN-Router,
okay,
so ungefähr.
Ja, das, also, damit kann ich arbeiten. jetzt hier vorne zu stehen und auch vor Gemeinden zu reden und zu predigen, ist ja trotzdem auch nichts Neues für dich. Du hast da, wo ich auch Theologie studiert habe, Theologie studiert, dicke Bücher statt dieser Software. Warum hast du zuerst diesen Weg eingeschlagen, bei dem das Ziel ja irgendwie auch war, Prediger zu sein und du hast ja auch darin gearbeitet?
Ja, das ist die Frage. Ich bin mir manchmal selbst nicht sicher, ob das von vornherein mein Ziel war oder ob ich auch schon in gewisser Weise geahnt habe, dass ich das vielleicht nicht unbedingt beruflich und lebenslänglich und vollumfänglich mache und einfach gespannt war, wie es dann hinterher weitergeht. Ja, ich habe Theologie studiert 4 Jahre lang, hinterher 2 Jahre lang auch das Vikariat gemacht, also die Praxisausbildung hier in Hamburg, in Altona. Und ich habe hinterher gemerkt, einerseits, ich war dann auch erst Mitte 20 und habe gedacht, diese Form von Gemeinde ist noch nicht das, was ich will, aber ich war mir auch nicht so ganz sicher, wie das, was ich will, vielleicht aussehen könnte. Und habe dann gedacht, jetzt studiere ich erstmal nochmal was anderes und schaue mich nochmal ein bisschen um. Und dann ja, bin ich zufällig hier gelandet. Das war ganz gut.
Gut für
seitdem, uns. Ja, seitdem habe ich gemeindemäßig rausgefunden, was ich will und was mir Spaß macht. Aber die Erkenntnis ist so ein bisschen geblieben, ich weiß nicht, ob ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen will. Es ist immer noch das, was mir am meisten Spaß macht. Mhm. Deswegen lässt es mich auch nicht los hier. Aber ja, die Entscheidung ist dann irgendwann gefallen, zu sagen, okay, ich verdiene meine Brötchen anders und so viel Zeit, wie nebenbei übrig bleibt, versuche ich mich hier einzubringen.
Ja. Und du hast dann was gemacht danach? Du hast nochmal studiert?
Ich habe BWL studiert. Wer nichts wird, wird Wirt und wer gar nichts wird, Betriebswirt. So. Also das bot sich an. Ich habe verschiedene Studiengänge mir angeguckt und da gab es einen Studiengang, da konnte man, das ist ja so der Vorteil des neuen Systems, auf das viele schimpfen, Stichwort Bologna, man konnte einen Bachelor in Theologie haben und darauf aufbauend einen Master in Wirtschaft machen. Und jetzt überlege ich noch, in was ich promoviere, aber das ist, okay, ist nicht ganz das, ja, Thema momentan eigentlich.
Botanik oder so vielleicht, ja. Okay, spannend. Ja, das Thema Gott ehren im Beruf. Du hast mir von der Situation erzählt, ich glaube während deines ersten Jobs, wenn ich mich richtig erinnere. Und es war ja, also ich stelle mir spannend vor irgendwie, für viele ist ja dann irgendwie klar, okay, als Pastor oder als Prediger, klar ist das ein Beruf, mit dem ich irgendwie Gott ehre oder so. Und man ist irgendwie Berufschrist oder berufsfromm oder so. Hast du damit ein Problem oder siehst du das anders? Ich meine, du wirst ja nicht gesagt haben, okay, ich höre jetzt auf, Pastor zu sein und damit hat Gott nichts mehr damit zu tun, was ich mache.
Nö, im Gegenteil. Trotzdem war das schon eine Herausforderung damals. Ich habe dann gesagt, okay, nur studieren geht nicht. Schon finanziell wäre das schwierig gewesen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann studiere ich nebenberuflich. Das heißt aber, man musste sich jetzt dann auch noch einen Hauptberuf suchen, damit man nebenbei studieren kann. Und nun ist man ja als Theologe, man hat ja vieles Tolles gelernt, aber man ist nicht für sehr viele Sachen qualifiziert damit, außer für Pastor und Prediger sein. Also habe ich gedacht, naja, dann muss ich mich nach Jobs umgucken, bei denen ich erstmal relativ ungelernt einsteigen kann und darf nicht sehr wählerisch sein. Und habe auch gleichzeitig gedacht, Gott, ich nehme jetzt mal das Erste, was kommt und wo ich einen Job angeboten kriege, mit dem ich das Studium finanzieren kann, das nehme ich jetzt mal an. Und das war dann ein Gewinnspielservice, Kundenservice bei einem Gewinnspielservice. Das war ein ganz schöner Wechsel vom Pastor sein zum Kundenservice-Mitarbeiter bei einem Gewinnspielservice. Ja, und ich, also soll ich schon was dazu sagen?
Ja, sehr gerne, genau. Also es ist ja also bestimmt dann herausfordernde Sachen irgendwie.
Es war schon ein krasser Bruch. Ja, ich muss dazu sagen, alles, was da gelaufen ist, war erstmal legal, was aber natürlich nicht heißt, dass es moralisch richtig war oder dass ich es als richtig empfunden habe. Und ich habe gedacht, ich guck mal, wie lange ich es da aushalte und wie lange ich da tatsächlich meine Arbeit machen kann. Ich habe mich bei bestimmten Sachen schlichtweg geweigert, die zu tun. Ich habe nicht mich dazu einspannen lassen, da Menschen anzurufen und die von irgendwas zu überzeugen, was ich selbst nie machen würde. Zum einen wusste ich, das geht eh nach hinten los, weil ich darin nicht gut bin, anders als der Versicherungsmakler vielleicht, aber ja, weiß ich nicht, da haben wir vielleicht irgendwie andere Grundvoraussetzungen. Ja. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, jederzeit gekündigt zu werden, weil ich auch im Rückblick sagen muss, also wenn jemand zu einem Team gehört und sich einfach weigert, bestimmte Sachen zu machen, dann ist das für das ganze Team eigentlich nicht so gut. Mhm. Und deswegen hatte ich damit gerechnet, jederzeit auch gekündigt zu werden. Habe gedacht, naja, dann ist das so, dann muss ich halt weitersuchen. Mhm. Aber dazu ist es irgendwie nie gekommen. Die haben mir im Gegenteil dann mehr so Beschwerdemanagement gegeben als Aufgabe. Das konnte ich dann machen. Das fand ich auch richtig gut. Da konnte ich jede Menge Sachen korrigieren, die meine Kollegen da angestellt hatten. Und Sachen auch mal wieder stornieren und so. Mhm. Und jede Menge einfach Kulanz walten lassen. Ja. Und das wurde akzeptiert, das wurde angenommen. Also ich habe gedacht, Mensch, das ist doch spannend eigentlich, dass Gott da für mich einen ganz guten Platz hatte. Und ich glaube, ich habe auch im Team mich da ganz gut einbringen können und immer noch mal eine andere Sichtweise auf bestimmte Dinge irgendwie beisteuern können. Ich habe vielen Menschen weiterhelfen können und es war alles in allem. Nach anderthalb Jahren hatte ich dann trotzdem was, hat es mir gereicht, aber ja. Ich bin da, also auch geistlich habe ich vieles gelernt. Schon allein, weil ich am Ende gedacht habe, Mensch, ja, ich kann jetzt hier einfach aufhören. Aber ich hatte Kollegen da, von denen ich wusste, die haben den Job auch satt. aber die finden auch nichts anderes. Hm. Also die haben wenig Chancen, sich einfach mal woanders umzugucken oder so. Für mich war es ein bisschen eine Herausforderung, eine Zeit lang das zu machen. Hm. Und dann war der nächste Schritt dran. Aber ja, es war auf jeden Fall eine spannende Zeit, ja.
Ja. Vielleicht können wir das nochmal gerade weiterdenken. Hm. Also bei einem Glücksspielfirma da jetzt irgendwie zu arbeiten, wenn man das jetzt nochmal ein bisschen extremer denkt, so, was ich auch gar nicht so gut finde, Banker und Hedgefondsmanager, da kann man auch immer sehr leicht drauf schimpfen, ne, und sagen, ah, wie können die nur und moralisch alles kaputt und so. Jetzt kann man ja sagen, okay, entweder als Christ, ich ziehe mich da komplett raus und es ist was gar nicht geht. Vielleicht würdest du auch sagen, ich weiß es nicht genau. Aber gibt es vielleicht auch für mich als, also für mich, für jemanden, der irgendwie mit Gott leben will und unterwegs ist, auch als Hedgefondsmanager, Banker oder was auch immer euch einfällt, Dinge, die vielleicht momentan eher einen zweifelhaften Ruf haben, gibt es dann die Möglichkeit, als Christ seinen Job zu machen und vielleicht auch einen Unterschied zu machen? Oder wie würdest du das sehen?
Ich vermute schon, dass das geht. Es gibt manche Berufe, da fällt mir das von der Vorstellungskraft her schwer, mir das vorzustellen. Also ich habe auch mit Menschen mich unterhalten, die als Bankberater gearbeitet haben und die mir erzählt haben, dass das für sie ein Dilemma ist, dass sie regelmäßig von ihrem Vorgesetzten einbestellt werden und dann gesagt wird, Herr so und so, Sie haben letztes Quartal schon wieder weniger Kredite an den Mann gebracht als Ihre Kollegen. Woran liegt's denn? Und die gesagt haben, naja, da saßen auch eine Reihe Leute vor mir, wo ich wusste, ich kann denen den Kredit zwar geben, aber ich möchte es nicht verantworten, weil ich den Eindruck habe, dass es für die der Einstieg in die Schuldenfalle wäre. So. Mhm. Und die gesagt haben, ja, es ist schwierig. Also wie macht man das? Einerseits weiß man, naja, wenn ich das jetzt nicht mache, dann gehen die eine Bank weiter und da kriegen sie den Kredit auf jeden Fall. So, also wie entscheide ich da? Ich finde das schon, es gibt, glaube ich, eine Menge Berufe, die da herausfordernd sind. Mhm. Klar, der Beruf schlechthin, hast du schon gesagt, so Hedgefondsmanager. Aber ich habe auch immer wieder Leute kennengelernt, die trotzdem in diesen Berufen als Christen gearbeitet haben, die gerade gesagt haben, das empfinde ich als Herausforderung, aber ich möchte die Herausforderung annehmen. Mhm. Ich kenne jemanden, der auch bei uns studiert hat da und vorher Zeitsoldat war und jetzt auch nicht gesagt hat, ja, das war jetzt irgendwie, das war verkehrt die letzten 10 Jahre, jetzt mache ich es alles wieder gut und studiere Theologie, sondern der gesagt hat, ja, auch er hat das als Christ versucht, seinen Beruf als Soldat auszuüben und da einen Unterschied zu machen. Und wer bin ich, dass ich sage, nee, also Soldat und Christ, das geht nicht zusammen, so, sondern ich glaube schon, dass Gott genau das uns manchmal als Herausforderung gibt. Und jeder muss da selbst seinen Platz finden. Und deswegen würde ich nicht grundsätzlich sagen, ja, Soldat ist ein super Beruf, auch für Christen oder so. Aber wenn jemand dahin geführt wird und sagt, ich mache diesen Beruf und glaube, dass ich da einen Unterschied machen kann, dann würde ich jetzt mir nicht rausnehmen zu sagen, nee, das kann nicht sein. Also da musst du dich irgendwie verhört haben.
Ja. Was ich vielleicht nochmal irgendwie so hochziehen will oder rausarbeiten will, anhand dessen, was du gerade gesagt hast, was ich irgendwie auch einen sehr coolen Gedanken finde, ist zu sagen, viele Unternehmen auch heute haben ja, also selbst H&M hat irgendwie mittlerweile H&M Consciousness, ne? Und irgendwie die meisten Unternehmen haben zumindest irgendwo bei sich mal verankert auch sozialen Einsatz oder dass man irgendwie einen Beitrag leisten will. Und zu sagen, ich kann vielleicht nicht der Boss sein und das noch weiter vorantreiben, aber bei dem, was es gibt, kann ich zumindest meine Leute auch in der Firma daran halten und sagen, ey Leute, wir haben da doch mal was verabschiedet, wir haben doch mal was ausgemacht und dann haltet euch auch daran oder so. Als eine mögliche Art und Weise. Mhm. Irgendwie so. Also finde ich sehr spannend, was du da erzählst von den Leuten. Du hast ja auch gesagt, manchmal unterschreibst du E-Mails mit Wirtschaftstheologe. Warum? Was ist da für dich die Connection oder wie kommt es dazu, dass du auch viel mit dem Thema zu tun hast?
Naja, ich empfinde diese Kombination. Es ist natürlich, die erste Reaktion ist immer die, ja Mensch, das passt ja gar nicht zusammen. Wie kam es denn dazu, dass du beides gemacht hast? Und meine Erfahrung ist eine andere. Meine Erfahrung ist die, dass es mehr miteinander zu tun hat, als man auf den ersten Blick denken würde. Und zwar in beiderlei Hinsicht. Zum einen das ist für mich auch noch nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht nochmal einen Weg gibt, im kirchlichen Raum einen Job zu machen, für den viel wirtschaftlicher Sachverstand nötig ist. Hm. Ich kriege leider an verschiedenen Stellen mit, dass es daran durchaus mangelt, dass da durchaus es im kirchlichen Raum auch viel Misswirtschaft gibt. Hm. Von daher denke ich, auch da sind wir eigentlich von Gott beauftragt, gute Haushalter zu sein, gute Wirtschafter. Mhm. Und das heißt nicht, ich habe ja auch eine Zeit im Controlling gearbeitet. Controlling ist ja immer so dieses, ja, da wird auf Effizienz geachtet und da muss alles irgendwie passen und jeder Cent gespart werden oder so. Das meine ich gar nicht, aber man kann gut wirtschaften und schlecht wirtschaften. Man kann Ressourcen vergeuden oder verantwortlich damit umgehen. Ja. Also das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist aber auch die, dass auch in der Wirtschaft einen großen Bedarf nach Werten gibt eigentlich. Das geht manchmal unter, das wird manchmal durch das Management von vornherein irgendwie unterdrückt oder irgendwie nicht gern gesehen oder dann geht's halt doch in letzter Konsequenz drum, dass der Gewinn maximiert wird. Aber viele Wirtschaftsunternehmen merken das inzwischen auch, dass es ohne Werte nicht geht. Also dass und dass es auch viel miteinander zu tun hat, dass es auch durchaus wirtschaftlicher sein kann, sich an bestimmte Werte zu halten. Das erlebe ich schon auch, dass das in manchen Unternehmen zumindest immer mehr ins Bewusstsein rückt, so dass es durchaus Sinn macht, eben nicht alles auf den letzten Cent zu optimieren, sondern dass es auch wirtschaftlich durchaus interessant sein kann, sich mal drüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich unser Wertekanon? Ja. So. Und deswegen merke ich immer wieder, dass es da enge Verzahnungen gibt und dass es immer ganz spannend ist, sich mit diesen beiden Themen parallel zu beschäftigen.
Ja, und ich frage mich auch, was ist die, also unsere Story als Christen irgendwie, die auf Hoffnung hinausläuft und auf und darauf, dass Gott noch was vorhat mit dieser Welt. Wie könnte das da auch eine Rolle spielen und irgendwie einen Unterschied eben dann auch darin machen? Ne? Vielleicht noch eine abschließende Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Ich habe es zumindest noch nicht so oft erlebt, dass es in Gemeinden ganz, ganz viel Thema ist irgendwie. Was hat mein Glaube mit meinem Beruf zu tun so? Ich weiß nicht, wie es dir da ging, vielleicht auch ganz anders. Vielleicht hatte ich auch immer nur Pech. Aber wie könnten Gemeinden helfen, diese Connection zu sehen? Und weil was mir so gefallen hat, ist, dass du nicht unterscheidest zwischen, okay, hier ist irgendwie so mein geistliches Leben oder so und mein Glaube und auf der anderen Seite ist der Beruf, sondern diese Verzahnung immer wieder herzustellen auch und zu sagen, nein, gerade auch als Christ irgendwie in einem anderen Umfeld zu leben, ist ganz, ganz wichtig, so um da eben auch mit Werten und so weiter vorangehen zu können und diese Hoffnungsstory ausleben zu können. Wie könnten Gemeinden dazu beitragen, dass wir dann noch fitter werden oder noch uns zumindest mit diesen Fragen auseinandersetzen können? Hast du eine Idee?
Naja, also das Erste machen wir jetzt schon, mal drüber zu reden überhaupt mal. Das, nach meinem Empfinden findet das viel zu wenig statt in Gemeinden. Dass man auch darüber redet, was heißt es, was kann es heißen, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, Bäcker bin oder Krankenschwester bin oder was auch immer, was kann es da heißen, mein Glauben zu leben? Das wird oftmals viel zu verkürzt dargestellt. Ich habe das natürlich auch erfahren damals, dass dann gesagt wurde, okay, du bist jetzt nicht mehr Prediger, Pastor, was ist denn aus deiner Berufung geworden? Und ich habe ein bisschen Probleme damit gehabt, weil ich gedacht habe, naja, das heißt ja nicht, dass ich meine Berufung an den Nagel hänge, nur weil ich mich dafür nicht mehr bezahlen lasse. Und ist es wirklich jetzt so ein großer Unterschied? Ich kann das aus der Bibel nicht rauslesen, dass es jetzt so ein großer Unterschied ist, ob ich jetzt einen, in Anführungsstrichen, geistlichen Beruf habe. Geistlich ist wahrscheinlich genauso ein schwieriges Adjektiv wie christlich manchmal. Ja, ja. Oder ob ich einen anderen Beruf habe. Also Beruf und Berufung. Was ist meine Berufung? Ja. Und es ist, also ich lese das nirgendwo, dass nur derjenige eine Berufung hat, der irgendwie in einen hauptamtlichen Beruf gerufen ist oder so. Also das mehr in den Blick zu nehmen, dass auch jeder andere Beruf eine Berufung für diesen Menschen ist. Und also dass wir als Gemeinde auch mehr uns dafür verantwortlich fühlen, die Leute, die hierher kommen, dafür auszurüsten und mit denen darüber zu reden, was ist deine Berufung? Ja. Bist du da an deinem Platz richtig? Hast du den Eindruck, dass du da gebraucht wirst, dass du da einen Unterschied machen kannst? Wenn nicht, wie können wir was daran ändern? Also das hat ja auch mal wieder viel damit zu tun. Ich muss es auch jedes Mal aufs Neue rausfinden. In meiner jetzigen Stelle habe ich dann nicht so richtig den Anknüpfungspunkt gefunden, zum Beispiel, wo ich den Unterschied machen kann. Es ist halt deutlich schwieriger, wenn man ständig bei Kunden vor Ort ist, als wenn man in einem festen Kollegenkreis irgendwo arbeitet, in einem Büro mit 20 Leuten, die man jeden Tag wieder sieht. Von daher, zum Beispiel jetzt, denke ich, ach, ich habe das noch nie so richtig rausgefunden, was jetzt gerade in dem Job meine Berufung ist und wo mein Platz ist und was ich für einen Unterschied machen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass dem einen oder anderen hier auch so geht.
Ja.
Und das könnte man aktiver aufgreifen.
Ja. Gunther, vielen Dank dafür. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, irgendwie so aus deiner Erfahrung uns zu erzählen. Und wir verstehen das als Gesprächsöffner, auch wenn wir jetzt das Gespräch beenden. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, gerne, sehr gerne.
Lasst gleich an. Vom BWLer und Wirtschaftler und Wirtschaftstheologen kommen wir jetzt zu nochmal einem anderen Feld. Daniel, kannst du bitte nach vorne kommen? Daniel, wir haben schon gehört, spielt fantastisch Gitarre. Es ist wunderschön und wunderbar, dich da zu haben. Woher kannst du das so gut? Was machst du da?
Ich spiele, ist es an?
Nee. Hallo?
Ja. Also, ich spiele Gitarre, seitdem ich 6 bin. Und habe angefangen ganz traditionell mit klassischer Gitarre. Und inzwischen studiere ich das. Ich studiere inzwischen Jazz hier in der Hamburger Hochschule. Und ich mache quasi nichts anderes. Deswegen kann ich das auch ganz gut.
Ja, man merkt das. Sehr schön. Vielen Dank. Was bedeutet Musik machen für dich? Und kannst du irgendwie vielleicht in ein paar Sätzen sagen, hat das was damit zu tun, was du glaubst? Und wenn ja, irgendwie was?
In erster Linie bedeutet Musik machen für mich Spaß. Ich habe es angefangen als Kind, habe ich es aus Spaß gemacht. Und nicht, weil ich dachte, ich möchte damit mal Geld verdienen. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Ich wollte eigentlich einen sicheren Job haben. Und Musik machen ist, oder Musik ist ja ein bisschen schwierigeres Arbeitsfeld.
Ja.
Aber die Liebe zur Musik hat mich dann doch dazu gebracht, es zu studieren. Und inzwischen sehe ich Musik auch als Arbeit. Man muss auch Konzerte spielen, wenn man keine Lust hat.
Ja.
Und wenn man einen Auftrag angenommen hat, muss man es trotzdem machen. Und in den letzten Jahren oder in den letzten Semestern habe ich herausgefunden für mich, dass Musik auch eine Art Anbetung für mich ist.
Mhm.
Also es war schon immer, ich kann Gefühle über Musik ausdrücken, aber ich habe mich die letzten Semester auch damit befasst, wie kann ich das für mich selber herausfinden, dass ich das auch, dass ich damit anbeten kann, auch wenn es Jazz ist, auch wenn es und nicht gerade
Worship-Musik,
Lobpreismusik, ja. Da fällt es relativ leicht.
Ja. Ja, sehr spannend. Also große Resonanz bei mir, was du so sagst, Gefühle über Musik auch ausdrücken. Ich denke, es geht ja vielen so. Und auch deswegen finde ich, das ist ein totaler Dienst, auch einfach nur schöne Musik zu machen und um da irgendwie mitzuwirken. Ein großes Thema bei Künstlern ist ja schon auch dieser Gedanke, was wir vorhin hatten mit Identität, denke ich mir. Also man lebt ja von der Performance und du lebst ja ein Stück weit da und du kriegst ja sofort Feedback. Ja? Mit den Füßen wird abgestimmt, ob die Leute da bleiben oder gehen und der Applaus und man spielt ja auch dafür. Und wenn das dann ausbleibt, fehlt ja auch nicht viel und jeder kennt Geschichten von irgendwie Künstlern, die daran auch kaputt gegangen sind. Hast du da manchmal Angst davor oder wie gehst du vielleicht auch damit irgendwie um?
Also ich glaube, jeder Musiker, der das macht, hat Angst davor.
Ja.
Insbesondere im Jazz, da spielt jeder ein Solo. Manchmal wird applaudiert, manchmal wird nicht applaudiert.
Mhm.
So. Und jeder
super direkt immer.
Genau, ja. Es ist und man wird sogar noch bewertet als Student. So,
ja.
Es ist, und andere Studenten sitzen da und sprechen einen danach entweder an, gut gespielt oder wenn man nichts hört, weiß man direkt,
okay,
war nicht so mein Abend heute.
Kein Lob ist auch eine
Kein,
Aussage.
Genau.
Ja, okay.
Jetzt habe ich den Faden verloren.
Also, ob das für dich irgendwie, also ich weiß nicht, wie es dir damit geht, so mit diesem Thema von vielleicht Selbstwertgefühl, auch das damit zusammenhängt, von Identität so.
Ja, der Musiker lebt davon, dass er die Bestätigung bekommt, in dem Sinne, dass er entweder wieder gefragt wird oder, also es ist einerseits eine ganz praktische Sache, weil ich muss Geld verdienen damit, so, und wenn es nicht gut ist, was ich mache, werde ich nicht nochmal gefragt.
Ja.
Andererseits ist es aber auch persönlich für jeden, wenn ich etwas mache, das ist das Innerste, was ich quasi rausgebe, wenn das nicht anerkannt wird, das ist eine sehr große Verletzung und jeder Student von uns geht durch Krisen durch. Ja. Also ich bin jetzt im 5. Semester und ich hatte schon unzählige Krisen. So, lohnt es sich das? Mache ich das richtig? Und so weiter. Und in den letzten Semestern habe ich herausgefunden, dass es einiges an Druck rausnimmt, wenn man sagt, ich kann es sowieso nicht machen. Also ich kann noch so viel üben, wie ich möchte, und es kann trotzdem nicht klappen. Und zu sagen, einerseits vor dem Üben, dass ich ein kurzes Gebet spreche, allein das nimmt schon unglaublich viel Druck raus, weil da gibt es so eine Stelle, die kriege ich einfach nicht hin, so, und auch beim 5. Mal kriege ich sie nicht hin. Aber wenn ich kurz davor bete, allein das ändert die Einstellung. Und wenn ich sage, ich mache das gar nicht für mich, ich möchte mich gar nicht selber profilieren damit, sondern jeder Ton, den ich spiele, soll Lobpreis sein. Das ist so einfach gesagt als gemacht. Das ist im Eifer des Gefechts vergisst man es häufig, aber die Einstellung, dass es ändert, hat bei mir sehr viel geändert die letzte Zeit.
Wow. Vielen Dank, dass du uns so persönlich mit reingenommen hast und einen Anteil gegeben hast.
Gerne.
Und jetzt auch nochmal mehr. Wir werden gleich ein Instrumentalstück hören von Daniel. Da freue ich mich sehr drauf, das zu hören. Vielen Dank nochmal.
Gerne. Danke.